Philipp, in Österreich ein Unternehmen im Defense-Bereich aufzubauen, ist jetzt nicht unbedingt gang und gäbe. Was war für dich so die Intention, jetzt diesen Weg zu gehen?
Die Intention, diesen Weg zu gehen, in Österreich ein Defense-Unternehmen aufzubauen, die gibt es schon lange. Also ich habe immer schon ein groß ausgeprägtes Interesse an Rüstungstechnologie irgendwo und auch am Thema Militär gehabt. Das hat mich schon mein Leben lang begleitet eigentlich, kann ich mich erinnern. Also das war wirklich schon, als ich ein kleiner Bub war, gab es das immer schon. Dass mich das einfach fasziniert hat, auch der Hightech-Aspekt an dem Ganzen. Es ist natürlich recht einschlägig, weil diese Welt recht einschlägig ist. Das wird immer so sein, das mag man oder mag man nicht.
Ja.
Und bei mir war es dann so, dass ich in den Endzügen meines Wirtschaftsstudiums meinen ehemaligen Chef kennengelernt habe. Das war anno 2003. Der hatte eine Handelsagentur für Rüstungstechnologie im Familienbesitz. Und da habe ich dann angefangen, auch hineinzuschnuppern in diesen ganzen Bereich. Und da gab es dann erste Berührungspunkte auch mit dem Bundesheer. Und so ist quasi aus meinem Faible für Militär Schritt für Schritt quasi diese Idee geworden, mich dann dort auch zu positionieren.
Mhm.
Und das habe ich anfangs, und das tue ich ja immer noch sozusagen im Handel gemacht, mit einem Unternehmen, und das zweite Unternehmen, eben die Muse, als produzierendes Unternehmen, kam dann noch dazu, ganz einfach aus der Idee heraus, weil ich einfach wissen wollte, was möglich ist, unterm Strich tatsächlich. Also die Richtung war gesetzt mit Militär und Rüstung tatsächlich.
Mhm.
Und dann war die Frage, okay, wie weit kann man gehen? Ja, was ist eigentlich möglich? Also das war so die Motivation für mich als Mensch und Unternehmen.
Bevor wir da darauf weiter eingehen, bitte stell dir mal ganz kurz vor, wer bist du, was war so dein Lebensweg, dass wir ein bisschen einen Hintergrund zu dir bekommen.
Mhm, ja, hallo, mein Name ist Philipp Lechner, ich bin 45 Jahre alt und bin der Gründer und Geschäftsführer der Firma Muse Electronics. Das Unternehmen, das in Österreich cybersichere und widerstandsfähige Tablets herstellt für militärische Applikationen. Und das machen wir seit 2011. Also wenn ich jetzt zurückspule sozusagen, Milestone Muse ist 2011. Ein paar Schritte weiter zurück. Seit 2003 bin ich davor geschalten, sozusagen schon mit dem Militär zugange, wenn du so möchtest. Davor Wirtschaft studiert, wenn wir das Ganze jetzt reverse engineeren, ja. Und davor irgendwie in der Schule gewesen und bin eigentlich zwar geboren in Salzburg, aber fühle mich als Wiener und Salzburger, sagen wir so. Es ist irgendwie so ein bisschen, je nachdem. Ja, ich
gerade frage, also beide Herzen in der Brust.
Ob ich gerade Lust auf Land habe oder Stadt.
Okay.
Dann wandelt das so hin und her, aber grundsätzlich mittlerweile auch eben mit Leib und Seele Österreicher. Ich glaube, darauf kann man es dann reduzieren, ja, im positivsten Sinne. Und deswegen machen wir das einfach auch hier. Ja, also der Kreis schließt sich sozusagen da, dass ich dafür bin, dass Österreich einfach wertschöpfend international tätig ist, auch in dem Bereich, in dem ich bin.
Mhm.
Und das hat sich eben über die letzten Jahre und Jahrzehnte zugespitzt zu dem Tag, an dem wir heute hier sitzen.
Okay. Jetzt hast du davor etwas gesagt, was ich wahnsinnig wichtig finde, nämlich Wertschöpfung in Österreich und dazu noch in deiner Defense-Branche jetzt. Das war ja bis 2022 gefühlt eine Branche, in der niemand arbeiten wollte oder die wenigsten arbeiten wollte. Seit 2022 hat sich das Blatt komplett gewendet. Plötzlich ist es en vogue, im Defense-Bereich zu arbeiten. Wie bekommst du das mit? Wie hat sich das für euch als Company auch ausgewirkt?
Also aus meiner Perspektive, der wie gesagt seit 2003 mit dem Bundesheer auch zu tun hat, ja, und ich habe mich der Sache wirklich verschrieben.
Mhm.
Also tatsächlich mein einziger Kunde, wenn du so willst, im Handelsgeschäft mit der Firma Blue Force, eben, wo ich Rüstungskonzerne in Österreich vertrete, ist das Bundesheer. Es gibt schon Berührungspunkte immer wieder mit der Polizei auch, da mit den Spezialeinsatzkräften eigentlich, aber ansonsten ist es immer das Bundesheer gewesen. Ich fand das auch wichtig, eine klare Identität aufzubauen und ein klares Commitment abzugeben, gerade in einem Land wie Österreich, wo das Ganze nicht so in Mode ist und wo, ich weiß nicht, die Branche einfach untergeordnet wichtig war immer, ja. Also das Ganze war ja nie im Zentrum der Diskussion, war auch nie im Zentrum der Gesellschaft. Es war schon ein Stück weit auch stigmatisiert, muss man sagen, ja, wenn man so möchte, wenn man ganz ehrlich ist. Mir war das immer egal, weil ich den Mehrwert immer gesehen habe, auch in der Sache. Und auch leider und Gott sei Dank, das ist immer eine Frage, aus welcher Perspektive betrachtet man das, vermutet habe, dass es halt irgendwann auch bergauf gehen wird müssen mit dem Bundesheer, wenn es halt zeitgleich dann halt bergab geht mit der Welt, dass es immer diese zwei Welten, die es halt dann immer geht, ja, wenn man so möchte, weil im Endeffekt ist es Landesverteidigung und das ist etwas, was man benötigt. Mhm. Und auch Österreich benötigt das. Es wurde lange nicht realisiert, es wurde lange nicht thematisiert, es wurde nicht politisiert, es war nie wichtig genug. Also aus meiner Perspektive war das natürlich ein Teilchenbeschleuniger sozusagen 2022, weil die Wichtigkeit einfach von 0 auf 5000 gegangen ist, gefühlt. Ja. Jetzt springen halt alle auf, wie es halt immer ist. Auch das kann man aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, weil wenn mehr Geld da ist, kann auch mehr Mehrwert entstehen. Und Mehrwert kann ja auch was Positives sein für die Verteidigung eines Landes oder eines Bündnisses. Also ich finde, es ist weder nur positiv noch nur negativ. Ich glaube, die Spreu trennt sich automatisch dann vom Weizen, weil die Leute, die schnell mal Geld verdienen wollen, die gibt es immer und überall. Ja, okay, verstanden, ja, aber das sind halt selten die, die sich langfristig durchsetzen, weil die Interessen einfach nicht kompatibel sind mit der Realität im Wald unterm Strich. Ja. Also, um die Frage eben zu beantworten, ich war vorher schon da, wir waren vorher schon da. Ich fand es immer wichtig, auf nicht fallende Aktien, aber auf Dinge zu setzen, die unterbewertet sind, aus unternehmerischer Sicht sozusagen. Und etwas längerfristiger zu denken, und jeder Zyklus geht zu Ende und jetzt stehen wir halt am anderen Ende dieses Zykluses, es geht nach oben und wie gesagt, wir bleiben da. Also für uns hat sich wenig verändert. Ich finde es lustig, teilweise natürlich, wenn ich sehe, dass die Leute jetzt aufspringen und dass da so ein Hype entsteht. Ja. Teilweise finde ich es auch ein bisschen fragwürdig, aber im Prinzip kann es uns egal sein, wir machen unser Ding und gehen weiter vorwärts.
Passt. Dann lass uns genau darauf fokussieren. Erzähl uns ein bisschen als Backbone. Ich kenne das Tablet, ich habe euch zum ersten Mal wahrgenommen vor 3-4 Jahren ungefähr. Damals als Rugged Tablet schon bekannt gewesen. Aber war damals schon Defense für euch so sehr im Fokus?
Mhm. Defense war immer im Fokus. Wir kommen aus der militärischen Welt und wir sehen die Vorteile der militärischen Welt, wenn es um Engineering geht, weil die Anforderungen an Endgeräte in der militärischen Welt die höchsten sind, die vorstellbar sind. Das heißt, es galt immer die Idee, in Wahrheit die Spezialeinsatzkräfte glücklich zu machen, wenn man so möchte. Ja? Weil wenn ich den Tier 1 Top-User happy mache, dann kann ich abspecken. Und wenn ich den anderen Ansatz wähle, habe ich es halt schwieriger nach oben. Das Ganze hat dementsprechend lang gedauert. Die Grundidee 2011 war eben, ein Rugged Tablet zu machen. Damals war noch nicht die Rede von Cybersecurity. Damals ging es um Widerstandsfähigkeit gegen die Elemente. Mhm. Geht es immer noch heute. Ja, das haben wir ja mitgenommen sozusagen. Aber dann kam die Cybersecurity dazu. Halt so 16, 17, 18 ist das Thema nicht aufgegangen. Und da haben wir uns dann der Cybersecurity zusätzlich verschrieben als anfangs zweitem Schwerpunkt. Mittlerweile ist der Hauptfokus tatsächlich die Systemarchitektur, dass die cybersicher ist. Rugged ist mittlerweile irgendwie eine Art von Nicht-Grundvoraussetzung, weil tatsächlich die Geräte, die im Markt sind, immer noch nicht so rugged sind, wie sie sein sollten, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, die meisten sind einfach umgebaute Consumer Electronics Geräte von der Philosophie her. Ja. Also auch da gehen wir weiter und sind sehr klar und auch für diese Welt einfach gemacht. Aber der Fokus und der Focal Point ist einfach die Cybersecurity und hier gehen wir dahingehend neue Wege, dass bei uns die Cybersecurity eben auf der physikalischen Schicht ist und nicht aus Nullen und Einsen besteht, sondern im PCB bzw. Layout der Festplatte verankert ist.
Magst du da ein bisschen drauf eingehen, wie euer System funktioniert, welche Vorteile es auch hat gegen bestehenden Einsatzsystemen?
Ja, also wie gesagt, Rugged ist das eine, ja, da gehen wir weiter als andere, also wir sprechen von IP-Klassen von 68-69K, das heißt, wir haben das zum Beispiel immer wieder, wie auch letzte Woche auf der EKT-Sicherheitskonferenz, stundenlang unter Wasser liegen, das Tablet, das ist einmal das eine, dann kann es gereinigt werden mit einem Überdruckreiniger und wir sprechen auch von Salzwasserbeständigkeit und von Dekontaminierbarkeit, das sind so Basisparameter physikalischer Natur, wenn du so möchtest. Dann geht es auch in Richtung EMV-Verträglichkeit und Abstrahlschutz. Da haben wir auch Maßnahmen vorgesehen, damit das Gerät entspricht. Und wenn man sich die Systemarchitektur anschaut, dann ist es so, dass im Kern unsere Tablets keinen Massenspeicher haben. Mhm. Das heißt, das Tablet ist generisch,
ja,
und das bietet schon mal sehr viele Vorteile. Weil ich arbeite im Militärbereich mit Klassifizierungen unterschiedlicher Art und habe Sicherheitsdomänen, die ich aufmache und wieder schließe. Je nach Mission habe ich immer eine Classification sozusagen, die mit verbunden ist. Und was es halt zu vermeiden gilt, sind die Datenvermischungen am Endpunkt. Der Endpunkt ist ein riesiges Risiko. Ja. Riesiges Risiko, ja, aber ein Problem, weil in der Administration und in der Verwaltung, weil die Geräte eben Festplatten haben, wo die Daten alle auf eine Festplatte kommen.
Ja.
So, okay, jetzt kann man partitionieren auf Software-Ebene, kann man alles machen, aber das ist angreifbar. Das heißt, wir haben den Massenspeicher rausgenommen und wenn du heute zu einem Admin gehst im Militärbereich, bekommst du ein Tablet und ein Boot-Device. Und das Boot-Device ist der Schlüssel zum Tablet sozusagen. Das heißt, das Boot-Device wird deployed vom Admin, wird ans Tablet angesteckt, dann gibt es ein Handshake, ein Pairing, da finden dann die Crypto-Handshakes statt, ob das Boot-Device mit dem Tablet darf oder nicht. Das funktioniert über einen Mikrocontroller, das heißt, die Architektur ist isoliert und noch nicht eigentlich mit dem System verbunden, also sprich, der Zugang zum Tablet ist noch nicht gewährt. Erst wenn diese Handshakes abgeschlossen sind und positiv abgeschlossen sind, wird durchgeroutet ins Tablet und dann kann man arbeiten. Und die Speicherung der Daten findet nur und ausschließlich auf diesem Boot-Device statt. Das heißt, du kommst mit einem pre-deployten Boot-Device, wo dein Operating-System-Image drauf ist, deine Daten drauf sind, zum Tablet, steckst das ans Tablet an, dann findet die Handshake statt und dann wird die Mission automatisch ins Tablet reingeladen. Das Operating-System bootet, aber vom Boot-Device. Die Daten, das Battle-Management, die Lagekarte und sonstiges, was du brauchst zum Arbeiten, wird geladen, aber vom Boot-Device. Wenn du Änderungen machst und speicherst, wird das wieder aufs Boot-Device geladen sozusagen. Das heißt, das Boot-Device ist die Festplatte, wir haben das externalisiert, aber es geht eben darüber hinaus, es ist nicht nur eine externe Festplatte, sondern es ist auch Schlüssel der Berechtigung und Berechtigungen des jeweiligen Nutzers, weil, was noch zusätzlich passiert, wenn du das Boot-Device ansteckst, ist, dass am Mainboard vom Tablet Features, Module und Funktionen freigeschalten werden oder nicht. Das heißt, du bekommst wiederum das deployte Boot-Device vom Admin und du befindest dich in einer höher klassifizierten Domäne, sodass Auflage der Lead Nation oder von wem auch immer dieser Sicherheitsdomäne oder dieses Einsatzes ist, kein Wireless. So, dann ist es so, dass das im Zuge des Deployment-Prozesses, wenn die Boot-Devices deployed werden, wird sichergestellt, dass zum Beispiel WLAN und Bluetooth permanent in den Presets deaktiviert ist. Die Presets werden ins Boot-Device geladen, das Boot-Device wird angesteckt, das Operating-System lädt, das BMS, also das Battle-Management lädt. Ich kann die Applikation hochfahren und arbeiten und auch kommunizieren über das militärische Funkgerät, das per USB oder Ethernet angesteckt ist. Aber was sichergestellt wird auch, ist über das Boot-Device, über die Presets, dass die Hardware-Switches, die wir im PCB verbaut haben, zum WLAN und zum Bluetooth dann eben off sind. Das heißt, wir haben hier die physikalische Datentrennung, sowohl was das Speichern der Daten aus der Mission am Boot-Device angeht, weil das zwingend einfach nur da gespeichert werden kann. Das ziehe ich dann ab und gebe das weg und habe damit die Security-Domäne in der Hand. Und zusätzlich haben wir auch die Gewissheit, dass die Module physikalisch getrennt sind. Das ist das, was wir unter Cybersicherheit auf der Hardware-Ebene verstehen, dass die Module nicht bestromt werden. Das heißt, das WLAN und das Bluetooth-Modul wird in dem Fall, wenn ein Boot-Device angesteckt wird, das so deployed ist, dass WLAN und Bluetooth eben jetzt stellvertretend nicht aktiv sein darf, nicht, wenn die Strom- und die Datenleitungen werden gekappt.
So gibt es auch eine Möglichkeit natürlich zu hacken und damit so
eine externe Verbindung. Genau. Es gibt keine Verbindung, es ist physikalisch getrennt, Physik gilt für alle. Zusätzlich wird das auch noch überwacht. Das heißt, wir trennen sowohl Strom als auch die Datenleitung, dann überwachen wir das auch noch. Ja. Und das geht eben sowohl für die Interfaces, also wir haben die Ethernet und die ganzen anderen Schnittstellen, ja, USB und was halt sonst noch so da ist, nach außen gilt das gleiche Prinzip, die können wir auch vom Strom nehmen. Kamera, Mikrofon, auch ganz heiße Eisen. Wenn man sich in andere Richtungen umhört und umschaut, dass da eigentlich was damit betrieben wird auch. Und die ganzen Module, also WLAN, Bluetooth, GPS, die CPU auch, das Display, also wir können das alles per Hardware-Schalter vom Strom nehmen, die Daten und Stromleitungen cutten und somit eben über die Boot-Devices unterschiedliche Hardware-Konfigurationen am selben Datenendgerät aufrufen. Weil wenn sich der nächste User ansteckt, ans selbe Tablet, und er hat andere Berechtigungen, steckt er seinen Schlüssel an, sein Boot-Device, und bei ihm ist es aber dann so, oder bei ihr ist es dann so, dass die Hardware-Switches dann fallen, dass diese Module dann bestromt werden können. Ja. Das heißt, wir können das selektiv an- und abschalten. Das ist sehr wichtig, weil es bietet eine enorme Flexibilität in der Administration der IT-Flotte, weil ich nur einen Rüststand fehle. Ja. 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 Alle Geräte sind vollbestückt, alle Geräte haben alles, alle Geräte haben Kamera, WLAN, Bluetooth, was man braucht heute, um vernünftig arbeiten zu können. Aber wir können sie je nach Mission so aufgleisen und deployen, dass sie halt einfach auch in die Sicherheitsnotwendigkeiten hineinpassen.
Da komme ich jetzt wieder zurück auf das, was du eingangs erwähnt hast, dass wenn man im Tier-1-Sektor seine Produkte testet und natürlich diese Technologie auch weitertragen kann, Systeme mit diesen Sicherheitsmechanismen sind ja für alle High-Risk-Branchen dann super interessant. Egal ob jetzt Ölraffinerien, Konstruktion, Exploring etc. Das heißt, ist für euch geplant, auch den nächsten Schritt quasi zu gehen und euer Tablet dann in andere Branchen zu übertragen?
Grundsätzlich glauben wir, dass das Thema Cyber, um das es ja hier geht, in Wahrheit gekommen ist, um zu bleiben, so traurig das auch ist. Ja, wir steigern unsere Abhängigkeit von der IT, ja, und vom Internet und von Endgeräten und von Konnektivität in Wahrheit. Ja. Und in meinen Augen tun wir das halt so, wie wir das halt tun als Menschen. Wir wollen erstmal, dass es gut funktioniert, und dann machen wir uns Gedanken darüber, wie es sicherer werden kann. Ja, das wird beim Autofahren ein bisschen, der Gurt kann auch erst später sozusagen. Ja. Und was wir machen wollen, und da sehen wir viel Potenzial in anderen Bereichen auch tatsächlich, ist eben die Flexibilität erhöhen und gleichzeitig die Sicherheit erhöhen. Und unsere Architektur eignet sich einfach dafür. Wir müssen jetzt allerdings sagen, dass wir heute auf unsere Ressourcen schauen müssen. Wir sind gut ausgelastet, haben viel zu tun, haben aber zeitgleich eine Vision, und die Vision inkludiert auch andere Bereiche tatsächlich. Die Frage ist, wie geht man das wann an und wann ist es möglich, dass wir die Zukunft zeigen. Wir beobachten die Dynamik in anderen Bereichen, und da wird es vermutlich Möglichkeiten geben. Allerdings muss die Zeit für uns reif sein, auch das bedienen zu können.
Absolut. Wie du gesagt hast, Cybersecurity funktioniert nur dann, wenn sie auch für den User convenient ist, weil wir kennen das Thema alle mit wechselnden Passwörtern etc. Der User per se ist faul und versucht mit dem geringstmöglichen Widerstand zu arbeiten, und alles, was sich umgehen lässt, sind wir uns ehrlich, wird umgangen.
Wird umgangen, ja. Ich meine, das ist immer schwierig, die Themen so dingfest zu machen, weil im Endeffekt unser Nutzer ist jetzt der Soldat im Feld. Und ein Soldat hat in Stunde null was anderes zu tun, als sich um seine EKT zu kümmern. Ja. Der muss das Land verteidigen, das Bündnis verteidigen, andere Dinge tun. Das soll also eine Unterstützung für ihn sein, um in dieses Common Operational Picture hineinarbeiten zu können, was ja auch erst in den Kinderschuhen steckt. Also die Digitalisierung der Streitkräfte fängt de facto, was so die Endgeräteflotte und das Battle Management angeht, eigentlich tatsächlich gerade erst an oder ist irgendwo so in den Anfangszügen. Ist ja auch okay. Fakt ist aber, unser Nutzer ist ein Soldat, und der hat Stress, der ist, wo er funktionieren muss, und so müssen unsere Produkte aussehen. Wir müssen zwingend sicher sein, dafür eignet sich die physikalische Datentrennung und die Presets über die Boot-Devices, dass der Soldat im Endeffekt eigentlich nur noch sein Werkzeug bekommt, ein Werkzeug bekommt, von dem er weiß, dass es funktioniert und dass es auch zwingend funktioniert. Weil in der Hektik ist schnell einmal was auch gemacht, was man nicht tun sollte. Ja. Und wenn ich nur auf Software-Ebene operiere, dann kann ich diese Gewissheit einfach nicht herstellen. Das kann ich in letzter Konsequenz nur dann herstellen, wenn keine Verbindung da ist. Mhm. Und deswegen unser Ansatz, die physikalische Schicht in die Cybersecurity mit hineinzubringen, um einfach im Endeffekt unserem Nutzen, sage ich mal, diesen Peace of Mind zu geben, dass das, was wir erfüllen müssen, über das Gerät erledigt wird, damit sie sich ihrer eigentlichen Tätigkeit widmen können, die ganz woanders liegt im Fall. Nur wiederum, wenn man über die Tätigkeiten von Soldaten spricht, ja, Dann muss man sich halt auch die Entwicklung der Kriegsführung anschauen. Wie müssen Soldaten heute funktionieren? Wie schnell müssen sie Entscheidungen oder Situationen, Lageänderungen eigentlich ins Battle Management einmelden, um diese Führungsüberlegenheit auch zu behalten, die es immer mehr geht? Ja. Also es ist eine komplexe Welt und sie wird immer komplexer, weil Soldaten jetzt tatsächlich dann auch noch das mitfüttern müssen, ja. Aber eben so low-level wie möglich. Und deswegen schauen wir und unser Ansatz eben deswegen der beschrieben.
Klingt nach einer großen Aufgabe, vor der ihr steht, wo ich auf jeden Fall die Daumen drücke. Lass uns ein bisschen auf dich als Person eingehen. Wir sitzen da jetzt bei dir im Office und ich sehe sehr viel Emotionalien von Formel 1. Hinter mir einige Poster Motorsport. Das heißt, du bist Motorsport-Fan im kompletten Formel 1 Langstrecke. Oder wofür schlägt dein Herz?
Aktuell für Le Mans, ganz klar. 24-Stunden-Rennen. Ich bin komplett im Endurance-Sport aufgegangen. Das ist irre, was da los ist. Ich finde das so fantastisch. Also Autos immer ein Riesenthema. Ja. Also hier Auto ja stark vertreten, Basketball auch. Also wenn ich meine Hobbys aufzählen würde, dann würde ich sagen, das sind die beiden Hauptthemen in meinem Leben. Wenig Zeit, ja, es ist leider so, aber ich bin ein bisschen von der Formel 1 wieder abgekommen und stecke jetzt dafür umso mehr in Le Mans drinnen. Also was jetzt gerade passiert ist mit dem Ferrari-Kundenauto, das gewonnen hat, ja, fantastisch, wirklich, könnte nicht besser sein. Also in meiner Welt, ich bin extrem glücklich gerade, was das Thema angeht, und habe mich da auch wieder neu entdecken können. Ja, weil manchmal hat man auch Themen, die hat man gern und die verliert man dann wieder ein bisschen aus den Augen, ja. Und dann merkt man, okay, ich habe dann gemerkt, ich würde mich dem gern wieder widmen, aber Formel 1 ist jetzt nicht mehr 100%. Ja. Außer ich bin dort, ja, vor Ort, das ist immer noch fantastisch. Wenn man beim Rennen ist, ist es unfassbar, ja, weil da ist einfach das Benzin in der Luft. Aber eben so von der Auseinandersetzung her bin ich jetzt mehr auf 24 Stunden Fahrerwechsel mitten in der Nacht fahren und das ist schon, finde ich, extrem. Das ist eine Höchstleistung einfach. Ja. Ich meine, wer dann den Stint hat von 1 bis 4 in der Früh, ja, und dann wird wirklich mit 300 plus da entlang gebügelt, das ist halt gut ab. Ja.
Das hast du rechtzeitig gewechselt, als die Strategie-Crew von Ferrari im Langstreckensport richtig gut geworden ist und in Formel 1 immer noch schwierig,
sagen wir so. Man könnte mir jetzt Opportunismus unterstellen auf den ersten Blick. Ich bin tatsächlich immer schon extrem Ferrari-lastig gewesen. Das, also mein Blut ist Rosso Corsa, wenn du mich so fragst. Ja. Das ist einfach aber auch tatsächlich dem Mann Enzo Ferrari geschuldet, weil das halt auch eine unternehmerische Leitfigur ist. Ja. Mhm. Und das brauche ich halt wieder als Mensch zur Inspiration. Da geht es ja auch sehr stark, dann ist alles sehr persönlich. Ja. Ich brauche Vorbilder, so wie jeder. Mhm. Mittlerweile muss ich eins sein, weil ich habe 3 Kinder und bin auch gerne eins. Ja. Also das ist, wir befinden uns in neuen Zeiten, aber wenn es hart wird, dann braucht jeder was, wo er zehren kann. Und Ferrari gibt mir ganzheitlich einfach viel mit, weil die Marke auch so stark ist. Ja. Das ist auch etwas, was ich bei Backbone sehr anstrebe, dass die Markenpersönlichkeit integer ist und stark und einfach auch präsent. Also ich ziehe dann auch sehr viel raus. Ja. Es gibt so dieses Spielerische, ich freue mich und wenn die italienische Hymne ist, finde ich es extrem geil und bin voll am Start. Aber ich versuche dann im selben Augenblick auch mitzunehmen viel und Ferrari eignet sich einfach für mich ganz stark, weil da einfach so viel richtig gemacht wurde.
Über die lange Zeit gesehen, auf jeden Fall. Was sind so Themen, die du dir eben als Unternehmer mitnehmen kannst von solchen Rennsportteams?
Ja, also gerade im Rennsport ist es ja so, dass der Fokus sehr stark im Fahrer liegt. Mhm. Egal, Formel 1 oder Endurance, oder dann sind es halt mehrere Fahrer, ja. Aber die funktionieren auch nicht allein. Es ist auch beim Basketball so, um das wieder ein bisschen reinzubringen, weil Basketball inspiriert mich auch sehr stark. Ja. Also der LeBron James kann 60 Punkte pro Spiel machen, dann wird das Spiel nicht gewinnen. Und der Teamaspekt ist ein unfassbar wichtiger, weil wenn es darum geht, dass der Philipp Lechner ein Tablet baut, allein, dann ist das eine Bruchlandung, bevor das Flugzeug hier abgehoben hat. Ja. Also es gab Zeiten, Ende 2014 bin ich tatsächlich allein da gestanden, werde nie vergessen, da bin ich gesessen, damals noch in der Stadt gewohnt und hatte ein Gehäuse aus Kohlefaser, dafür hat es gereicht, und ein Display, das drinnen gelegen ist. Ja. Das war so passgenau drinnen, irgendwo Gehäuse hat man ja machen können, ja, das passt. Mal reingeschaut, leer, nichts. Ja, nichts. Und das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, was mache ich jetzt? Und ich habe das nächste Team aufgebaut. Ja. Also das war ja so in der Genesis von News, gab es ja mehrere Iterationen an Teams. Ja. Aber eins war immer gleich, ich kann es nicht allein. Ich will es auch gar nicht allein machen. Ja, das ist, wäre schon gerne allein unterm Strich. Fakt ist, was kann ich beisteuern? Was sind meine Assets, was kann ich geben als Unternehmer? Ja? Und da ist der Rennsport oder jeder Sport eigentlich sehr lehrreich, weil es geht immer um viele Akteure, die dann im Endeffekt eine Leistung zutage fördern. Und ich finde, dass bei uns das alles sehr egalitär abläuft, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, also ich finde, wir haben eine große Schnittmenge im Team einfach und diese Schnittmenge ist eigentlich gegenseitiger Respekt und jeder hilft dem anderen. Also ich möchte eben, muss echt sagen, da schaue ich halt drauf. Ja. Also die Marke ist wichtig, ich glaube ein gemeinsames Ziel ist wichtig, dass alle auf etwas hinarbeiten, woran sie glauben, in Stunde null, weil sonst joinen die Leute ja gar nicht.
Ja.
Aber wenn sie dann da sind, dann müssen sie auch spüren, dass sie respektiert werden, dass sie einen Platz am Tisch haben, wo auch genug Raum ist für Entfaltung. Ja. Und da wird es dann eh schon wieder kompliziert und komplex. Also ich sehe so meine Kernaufgabe als Unternehmen darin, dieses Framework bereitzustellen, dass die Leute halt einfach auch langfristig im Unternehmen bleiben wollen und sich einbringen können. Und weil nur dadurch entsteht ja dann auch die Glaubwürdigkeit des Unternehmens im Endeffekt. Ja. Also wenn du die Mannschaft hast, die permanent sich dreht, dann geht nicht nur Know-how verloren, sondern dann geht auch Glaubwürdigkeit verloren. Und dann zieht der Frust ein. Das sind alles Dinge, die keiner braucht und keiner will. Das heißt, ich habe immer von Stunde null an gekämpft und das mache ich auch jetzt noch, um ein beständiges Kernteam an Leuten, die sich bei den News wohlfühlen und die hier arbeiten wollen und die sich auch hier sehen. Und das heißt nicht, dass das leicht ist, weil es gibt oft genug Probleme, ja, klar, aber die Frage ist nicht, ob es Probleme gibt, sondern die Frage ist, wie geht man mit den Problemen um? Und auch der Umgang ist nicht immer leicht, ja, aber solange der gegenseitige Respekt da ist und solange man weiß, dass alle am selben arbeiten und dass sie das auch wollen, schließt sich der Kreis dann immer wieder sehr schnell. Und da habe ich für mich persönlich eben extrem viel gelernt, ja, also aus dem Sport heraus. Das ist eine Individualleistung, kann großartig sein und man kann dafür jetzt im Sport wiederum halt auch angehimmelt werden. Ja, aber nur weil ich ein Superstar bin, heißt nicht, dass ich die Meisterschaft gewinne.
Ja. Ja.
Und da ist das einfach, das sind die Lessons learned für mich aus dem Bereich.
Super. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Auch an dich würde ich gerne meine Abschlussfrage stellen, wenn wir jetzt im Dezember diesen Jahres nochmal zusammensitzen, beim Café und Glas Sekt. Was muss denn passiert sein, dass es für dich ganz persönlich, und jetzt egal ob beruflich oder privat, ein gutes Jahr 2025 war?
Es ist bereits jetzt ein gutes Jahr 2025. Das Einzige, was noch passieren muss, ist, dass auch ich das verstehe. Klingt jetzt ein bisschen komisch,
gell?
Ja. Aber wir haben ein hartes Jahr 2024 hinter uns. Hm. Aus diversen Gründen, die ehrlich gesagt nicht zuletzt auch mit Finanzen zu tun hatten. Und wenn es finanziell unangenehm eng wird, dann ist es einfach schwierig. Es war ein bisschen eine Sondersituation, weil es nicht darum ging, dass nicht wieder Geld kommt, sondern nur darum ging, dass einfach des Öfteren länger kein Star war. Es gab einfach Durststrecken.
Mhm.
War sehr schwierig. Und mein Körper ist immer noch ein bisschen in einem Ausnahmezustand der Problemlösung. Ja. Und leider muss man sagen, wenn der Modus operandi sich mal einbrennt, dann ist es gar nicht so leicht, zumindest für mich, ich kann ja nur von mir sprechen, da auch wieder rauszukommen. Das heißt, ich bin immer noch so ein bisschen in diesem Emergency-Modus,
ja.
Obwohl tatsächlich wunderbare Dinge passiert sind. Also wir haben jetzt nach einem intensiven Sparring und einer intensiven Due Diligence einen Investmentpartner an Bord bekommen, der ein bestes Szenario ist für die News, absolut. Bekommen gerade eine EDF-Förderung vom European Defence Fund, die auch signifikant ist und haben auch aus einer dritten Quelle einen Zuschuss, sage ich mal, bekommen oder die Möglichkeit bekommen, tätig zu werden. Und somit hat sich das Unternehmen jetzt eigentlich auf einer neuen Ebene stabilisiert.
Hm.
Der Einzige, der es noch voll inhaltlich im Körper verstehen muss, bin ich. Und das ist meine Aufgabe. Ansonsten sind wir 25 schon im Ziel und es gibt keinen Grund, unzufrieden zu sein.
Das sind die besten Abschlussworte, die ich seit sehr langem gehört habe. Philipp, vielen, vielen herzlichen Dank, war mega spannend. Und ich halte euch natürlich die Daumen, dass es genauso weitergeht.
Vielen Dank, das hoffen wir auch. Bis zum nächsten Mal.
Danke.